Wie oft bist du eigentlich schon umgezogen? Dirk Ehlert hat das Ganze dreimal in den USA gemacht und verrät uns auch, warum. Weiterhin verrät er, wie er seinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt hat, warum und wie die Firma DocuScores gegründet wurde, was die Production Music Conference ist und wie sein Mastering aussieht. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Und du bist, glaube ich, zweimal, wenn nicht sogar dreimal innerhalb der USA umgezogen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Oder jetzt am dritten Standort sozusagen. Aber es hat einfach damit zu tun, selbst wenn man vorher ein paar Mal hier rüber fliegt, also ich war mit meiner Frau dann zweimal im Jahr für 2 Wochen immer hier im Urlaub und also nicht Urlaub, auch Termine und so weiter und haben uns halt verschiedene Ecken angeguckt. Und man muss aber dazu sagen, dass hier leben und hier besuchen zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das ist also wirklich, wenn man hier lebt, merkt man erstmal ganz anders, wie das ist. Und wir haben halt angefangen, weil ein Bekannter von mir, ein sehr guter Bekannter von mir, ein bisschen mehr im Inland gewohnt hat. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist ja ganz nett da fangen wir erstmal an. Und da waren auch, muss man auch dazu sagen, also ein Bekannter fand ich sehr schön den Tipp, der hatte zu mir gesagt, wenn du nach Los Angeles ziehst, dann gehst du zur Küste und dann gehst du nach Osten, bis du es dir leisten kannst. Weil je näher am Wasser, desto teurer natürlich die Miete, logischerweise.
Klar.
Oder überhaupt alle. Das muss man sich auch sehr bewusst vor Augen halten. Also Kalifornien ist ganz extrem teuer. Das musste ich wirklich lernen. Also das ist ein krasser Unterschied zu Deutschland.
Ja, und ihr hattet ja direkt ein Haus, ne? Nicht gleich eine Wohnung, sondern das war, glaube ich, sofort ein Haus.
Wir hatten eine Wohnung. Wir hatten eine Wohnung. Das war erstmal eine ganz normale Zweiraumwohnung, die wir da hatten. Der Punkt war halt der, wir wussten zwar, dass wir ins Warme ziehen, aber wir waren dann 3 Monate hier, glaube ich. Ja, im Juli war das. Im April sind wir hergekommen. Da bin ich dann einen Tag über die Autobahn gefahren und mein Thermometer zeigte an 121, also irgendwie 46 Grad. Und da habe ich gesagt, okay, das ist zwar schön warm, aber das ist ein bisschen zu schön warm. Weil das war halt so, dass du überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen konntest. Wir konnten mit dem Hund nicht raus und gar nichts. Das ging halt einfach nicht. Dann haben wir
Ja.
gesagt, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen näher Richtung Wasser, wo halt ein bisschen Küstentemperatur und Klima herrscht. Und wir haben dann glücklicherweise was gefunden von dem gleichen Mietanbieter sozusagen, bei dem wir da waren. Normalerweise hast du immer so ein Jahr Lease-Time. Und wenn du früher raus willst, dann musst du halt ganz saftig Strafe zahlen. Und dann haben wir aber glücklicherweise was gefunden von dem gleichen Vermieter sozusagen. Das war so eine Kette, die halt mehrere Standorte haben. Und da war halt der Deal, wenn du dann innerhalb dieser Kette umziehst, dann hast du keine Strafe. Sondern hast quasi da einfach dann eine neue Miete. Und dann sind wir nach Huntington Beach gezogen. Das war dann also deutlich näher schon an der Küste und halt ein ganz anderes Klima. Und aber auch nochmal eine 2-Bedroom-Apartment. Und dann im Mai dieses Jahr war es dann einfach so, dass sie gesagt haben, und uns nervt einfach der Umstand, dass du ständig Leute vor der Tür hast und draußen Leute rumrennen, wie dieses Apartment-Komplex halt so ist. Und haben uns dann nach einem Townhouse umgeguckt und sind jetzt im Haus und da habe ich jetzt Platz für mein Studio und die Hunde sind happy und wir haben einfach ein bisschen mehr Ruhe. Aber sind halt Sachen, das entwickelt sich über die Zeit. Da muss man dann einfach, man muss sich halt erstmal ausprobieren und manchmal ist halt der erste Standort nicht gleich der richtige. Das ist aber nicht weiter schlimm.
Ja, aber auch krassen Rückhalt, den deine Frau dir dann gegeben hat. Ich meine, Zweiraumwohnung, wo du einen Raum komplett für dich belegst.
Ja, das ist schon nicht ohne. Aber ich meine, klar, jeder Anfang ist schwer. Und gerade in der Auswanderung. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Wenn du einmal ausgewandert bist, dann kannst du eigentlich überall auf der Welt leben, wenn du es einmal erfolgreich geschafft hast, sozusagen. Ich glaube, in Deutschland ist das Bild so ein bisschen verzerrt, weil viele das so mit Vox die Auswanderer verbinden, wo man dann immer die Leute sieht, die irgendwie mit 300 Euro nach Spanien wollen und dort eine Strandkneipe aufmachen und sich dann nach 2 Wochen wundern, dass das Ganze nicht funktioniert und die dann pleite am Strand sitzen.
Ja.
So war das bei uns halt nicht. Also wir haben das wirklich echt lange überlegt und gut durchgeplant und hin und her. Natürlich braucht man einen gewissen finanziellen Rückhalt. Wenn man den nicht hat, dann ist man hier relativ schnell aufgeschmissen. Ohne Frage.
Ja, und du hast dann ja auch direkt neue Kontakte bekommen. Also Los Angeles hat sich ja insofern für dich gelohnt, dass du dann den Ram, glaube ich, so heißt er, ne, kennengelernt hast.
Ja, das ist richtig. Das ging relativ schnell. Wir waren im April letztes Jahr hier und im Mai habe ich Ram kennengelernt. Tatsächlich über Facebook wieder erstmal. Gar nicht, weil ich hier war. Aber es war halt einfacher, sich dann zusammenzusetzen, weil er eben sozusagen um die Ecke war. Der sitzt in Burbank. Und ich habe angefangen, ein paar Projekte mit ihm zusammen zu machen. Der hat zum Beispiel für eine Transformers-Ausstellung in Asien die Musik gemacht und da waren noch mal ein paar Änderungen fällig sozusagen und da hatte, weil er schon wieder einen anderen Job hatte oder dann hatte er gerade keine Zeit und dann habe ich ihn da quasi ein bisschen assistiert und so ein paar Änderungen gemacht und das gleiche dann auch jetzt vor kurzem hat er eine Ausstellung in Las Vegas für eine Hunger Games Ausstellung gemacht, die Musik und da habe ich ihm da ein bisschen beigeholfen. Und der hat auch seinen eigenen Katalog, Musikkatalog, also Musiklibrary sozusagen, für die ich auch angefangen habe zu schreiben. Haben wir sehr viel Platzierungen für BBC, Nat Geo, so Life Below Zero und so eine Geschichten. Also für die, die es nicht kennen, Life Below Zero, ich weiß gar nicht, ob die Show in Deutschland läuft,
Nee.
ist eine der erfolgreichsten Nat Geo-Produktionen. Ist jetzt in der 7. Staffel, auch dieses Jahr wieder Emmy nominiert. Sehr erfolgreiche Show über das Leben in Alaska quasi. So
Ah.
eine scripted Reality Show, so ein bisschen Survival, bisschen Lebensgeschichten und so weiter. Und das ist eins der erfolgreichsten Formate von Nat Geo, produziert von der BBC. Und da haben wir halt sehr viel Musik, dieser Katalog, den Ram aufgebaut hat, sehr viel mit BBC direkt zusammengearbeitet. Und dann habe ich halt für die Geschichte geschrieben und irgendwann. Ich bin quasi ja mit der Grundidee von DokuScores im Hinterkopf schon nach Amerika gegangen. Also die existierte schon eine ganze Weile länger. Ich wollte das da eigentlich damals in Deutschland schon anfangen, aber hat irgendwie sich noch nicht ergeben. Und dann habe ich mich irgendwann, sind wir halt einfach gute Freunde geworden und haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, er kommt hauptsächlich aus der Filmbranche und aus dem Filmbereich. Ich komme eher aus dem Production Music Bereich. Warum nicht sich zusammenschließen und zu versuchen, zusammen was aufzubauen? Genau das haben wir getan. Haben dann im April dieses Jahres angefangen zu schreiben, erstmal selber und dann auch angefangen, ein Team von Composern aufzubauen. Und haben gesagt, wir wollen im September launchen mit der Geschichte und wollen erstmal 10 Alben fertig haben. Haben also im Endeffekt in 4 Monaten 10 Alben produziert. Und haben von vorne oder mein Gedanke von vornherein, dadurch, dass ich halt aus der Branche komme und weiß, wie der Hase sozusagen läuft in dieser Geschichte, und ich mir sehr deutlich darüber bewusst bin, wenn man eine Production Music Library hat, dass man nicht der Erste damit ist, der mit dieser Idee aufwartet, sondern es hunderte andere da draußen gibt, die das Gleiche machen wollen. Also musste man überlegen, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir halt irgendwie rausstechen können, was AAA anders als andere, was können wir machen, um halt rauszustechen. Und für mich war einer der entscheidenden Punkte von vornherein zu sagen, ich will so viel wie möglich in dieser Library live haben. Ich will mit Live-Musikern arbeiten, ich will mit Orchester arbeiten, mit guten bis sehr guten Musikern, wenn es jetzt um speziell instrument Gitarre oder ähnliches oder Fiddle oder sonstige Sachen geht. Ich weiß, dass man unglaublich viel richtig gut inzwischen in the Box machen kann. Ich bin ja guilty as charged selber, habe ja jahrelang genug selber mit Sample Libraries gearbeitet und finde da auch nichts Schlimmes dran. Mach das auch nach wie vor für andere Jobs logischerweise. Und es gibt Leute, die richtig, richtig fit sind und selbst ein trainiertes Ohr quasi überlisten können mit dem Sound. Aber ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass dieses menschliche Element eine ganz besondere Rolle spielt, so aus dem Track was Besonderes zu machen. Und genau dieses Ziel verfolgen wir bei DokuScores und wir sind auch wirklich stolz darauf, dass wir sagen, ungefähr 80% unseres Contents ist live eingespielt. Wir waren in Mazedonien, haben Orchester live aufgenommen.
Da war es ja so, ich glaube, du warst per Remote dabei und Rem war direkt vor Ort, ne?
Genau, Ram war direkt vor Ort, der hat direkt dirigiert. Das war auch ganz sinnvoll, weil man dadurch halt mehr Kontrolle hat, als wenn du es komplett remote machst. Und er ist ja nun mal Orchestrator und Dirigent. Also das ist übrigens eine weitere Synergie. Wie ich vorhin gesagt hatte, bin ich Autodidakt und habe nicht wirklich Theorie gelernt. Er hat das aber und dadurch ergänzen wir uns natürlich super. Dass er dann halt viele dieser Jobs übernehmen kann, die ich halt so nicht übernehmen könnte. Zum Beispiel die Arrangements schreiben von den Tracks, die Komposer einreichen für die Live-Aufnahmen und solche Sachen. Mhm. Das hilft dann natürlich ungemein. Und er war vor Ort und ich habe remote hier früh um 4 war das, glaube ich, der Session beigewohnt und dann entsprechend Notizen gemacht, was da alles zu tun ist. Ja, und wir sind jetzt im September gelauncht und warten jetzt sehr händeringend auf die Production Music Conference in 2 Wochen in Los Angeles. Da auch ein Hinweis am Rande für alle, die halt in dem Produktionsmusikfeld tätig sein wollen. Wer das ernsthaft betreiben will, sollte einmal im Jahr sich das Geld ans Bein binden und nach Los Angeles fliegen und diese Konferenz besuchen. Es gibt keinen besseren Netzwerktreffpunkt, um mit allen Library-Runnern in Kontakt zu kommen und Panels zu besuchen, wie Production Music geschrieben wird, wie man erfolgreich Production Music schreibt. Auch für Labelbetreiber oder wer vorhat, ein Label zu gründen oder ähnliches, viel Informationen über den ganzen Business-Hintergrund, Metadaten und alles solche Geschichten. Geht 3 Tage, ist ein bisschen preisintensiv, kostet, glaube ich, $350, glaube ich. Oder man ist halt Mitglied der Production Music Association, das ist ein bisschen günstiger. Absolutes Muss, wenn man ernsthaft in dieser Branche arbeitet.
Wahrscheinlich lohnt sich dann noch direkt alle 3 Tage mitzumachen. Ich meine, klar, wenn man sowieso schon da ist, ne?
Ja, es ist eh ein Preis für alles und dann lohnt sich natürlich dann für alle 3 Tage dahin zu gehen.
Ja. Wann genau ist die?
Die ist dieses Jahr jetzt vom 23. bis 26., 27. September. Also die ist jedes Jahr im Frühherbst. Letztes Jahr war es, glaube ich, erst am 3. Oktober oder so. Also immer so September, Oktober in dem Zeitraum ist die jedes Jahr. Ist jetzt die 6. Mhm. Sind auch immer sehr profilierte Panels, unter anderem dieses Jahr ist mit Pina Toprak, hier die Composer von Captain Marvel. Ja. Und letztes Jahr war, wer war letztes Jahr da? Michael Danner von Life of Pi. Sind also auch immer sehr profilierte Sprecher und aber auch die anderen Panels sind wirklich jeden Cent dieser Reise wert, absolut. Also ich bin jetzt das 3. Mal da. Auf jeden Fall hingehen, lohnt sich.
Ja, du hast es jetzt auch schön nah, ne? Aber lohnt sich trotzdem.
Ja, für mich ist es jetzt natürlich, es lohnt sich definitiv. Und ich war 2017, bin ich ja rübergeflogen nur dafür. Und es gibt keine Production Music Conference, aus der ich nicht rausgehe und irgendwas Neues an Arbeit mitnehme.
Ja.
Das ergibt sich einfach automatisch.
Jetzt ist es ja auch so bei DocuSource, es reicht ja auch nicht einfach nur ein Team da zu haben, was komponiert und dann eben den Musikkatalog aufgefüllt zu haben, sondern das ganze Backend muss ja auch stimmen.
Ja.
Wie habt ihr da denn euer Team gefunden und zusammengestellt?
Wie gesagt, ganz viel, also DocuSource ist halt noch extrem frisch. Wir sind gerade am 1. September gelauncht und es fängt jetzt quasi gerade erst an. Viel hat damit zu tun, dass mein Partner in Burbank sitzt, also Ram in Burbank sein Studio hat und er sehr gut vernetzt ist mittlerweile mit den verschiedenen Netzwerken TV, wie heißen die jetzt, Sendern.
Ja.
wie eben BBC, ABC und er sitzt halt mittendrin. Da, du gehst um die Straßenecke, da sitzt Disney. Du gehst um die andere Ecke, da ist das Netflix-Hauptgebäude. Also es ist halt, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, muss man in LA sein oder nicht? Also wenn man so eine Geschichte starten will, dann ist es natürlich extrem hilfreich, vor Ort zu sitzen, wo diese ganzen Produktionsfirmen auch agieren. Weil es natürlich dann wesentlich leichter ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, als wenn man halt kalt von irgendwo anders aus der Welt eine E-Mail schreibt und versuchen will, jemanden zu finden, der einem weiterhelfen kann. Das ist halt sinnvoller, wenn man da mit einer Packung Donuts reinläuft und sagt, Leute, wir müssen mal reden.
Ja, ne, ich frage deswegen, weil ich im Interview mit Music Sculpt auch erfahren hatte, dass die auch einen sehr, sehr großen Aufwand betreiben und betreiben müssen, um die Webseite so zu programmieren und eben programmieren zu lassen, dass sie den eigenen Ansprüchen, also den Ansprüchen der Kunden gerecht wird und dass das gar nicht so einfach ist?
Es gibt, man muss das nicht zwangsweise alles komplett alleine machen. Also gerade was das Backend angeht, gibt es Plattformen, die einen dabei unterstützen. Also wir arbeiten in dem Fall mit Source Audio. Das ist eine der ja eigentlich weit verbreitetsten Plattformen, die in der Industrie benutzt werden, um Musik in die Edit Bay für die Editoren zu kriegen, um es mal so zu formulieren. Es gibt, wie überall in jeder anderen Branche auch, du hast so zwei, drei, vielleicht vier große Hersteller, die im Endeffekt irgendwo immer das Gleiche anbieten. Man muss sich dann einfach mal irgendwann für einen Weg entscheiden. Was nicht heißt, dass man dann für immer daran festgenagelt ist. Wenn irgendwann was Besseres des Weges kommt, dann switcht man halt das System. Das ist durchaus möglich. Aber wir haben uns jetzt für Source Audio entschieden, sind damit sehr zufrieden bis jetzt. Ist halt das, was lange dauert, ist das ganze Backend aufzubereiten für den Katalog. Also die Musik schreiben ist das eine. Das andere ist halt die Daten, die an die Tracks angehängt sind, die sogenannten Metadaten. Das ist das, was wirklich lange dauert.
Ja.
Sprich, jeden Track zu formatieren, welche Stimmung, welche Composer, für die Q-Sheets natürlich wichtig, welche Composer, welche Publisher stehen dahinter, aber dann halt auch die Stimmung, Keywords und Genre und benutzte Instrumente und solche Sachen, das sind ja alles die Sachen, die dann im Endeffekt in einer Suchmaschine extrem wichtig sind für die Editoren. Wenn die halt Mandoline eingeben, dann wollen die keinen Track haben, wo keine Mandoline drin ist. Dann suchen die ja ganz gezielt nach einer Mandoline und dann bist du gut dran, wenn deine Suchmaschine schlau genug ist, dann die Tracks auszuspucken, die eben auch tatsächlich eine Mandoline enthalten.
Ja.
Nur so als Beispiel. Und das ist das, was im Backend natürlich sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt. Aber auch da wieder gibt es viel Informationen auf der Production Music Conference. Ich will jetzt eigentlich gar nicht ständig Werbung dafür machen, ich kriege auch kein Geld dafür. Aber es ist halt so, dass das eben das Event ist, wo man diese ganze Information kriegt. Und ich habe gerade kürzlich mit Executive Director von der Production Music Association, Morgan McKnight, die war auch bei unserem Launch im September da, am 1. September, mit der habe ich auch gesprochen, weil ich so ein bisschen Feedback geben konnte, wie das ist, wenn man jetzt neu eine Library gründet oder eben sich diese ganzen Informationen zusammensammeln muss, weil eben gar nicht so viel Information darüber existiert, wie der ganze Prozess funktioniert und
genau.
Wie das funktioniert mit Sub-Publishern und dieses ganze System dahinter. Und ich fand das sehr gut, sie hat das sehr gut angenommen und da sind jetzt auch Pläne, das dann umzuändern, dass man da so einen gewissen Richtlinien oder so eine Leitschnur so ein bisschen bekommt, so einen Leitfaden, welche Sachen halt zu beachten sind und was wichtig sind. Ganz häufig ist es ja so, dass man nicht mal weiß, wonach man fragen muss, weil man nicht weiß, was man nicht weiß. Jetzt gehen wir jetzt philosophischer, aber es ist ja tatsächlich so, gerade in diesem Metier. Und was ich halt auch jetzt inzwischen gelernt habe, ist halt, dass leider Gottes diese ganze Geschichte weltweit noch ein ziemlicher wilder Westen ist. Also, dass links nicht weiß, was rechts tut und es gibt halt noch keinen einheitlichen, gestreamlineden Prozess, der das easy für alle macht sozusagen. Und jedes Land hat da so ein bisschen seine eigenen Methoden teilweise gibt es auch drastische Unterschiede innerhalb einer Region. Also von daher, das dauert noch ein bisschen, bis das alles einfacher wird, aber bis dahin muss man sich halt einfach mit dem auseinandersetzen, was da ist und gucken, dass man das Beste draus macht.
So, jetzt haben wir ganz viel über das Business geredet. In letzter Zeit höre ich immer ganz oft die Frage, klar, welche Sound-Libraries nutzt man? Ich glaube, dass das mittlerweile sehr, sehr schwierig ist, weil du ja nicht nur eine nutzt, aber vor allen Dingen kommt auch die Frage nach dem Mastering. Wie bist du da aufgestellt?
Ja, Sound Libraries ist natürlich extrem schwer zu beantworten, weil das einfach vom Projekt abhängt und welchen Sound man halt erreichen möchte. Klar hat man irgendwie seine Favoriten über die Zeit, aber das ist ein Thema wahrscheinlich für einen komplett eigenen Podcast. Von daher, das würde ich dann umgehen. Mastering ist ein anderes Thema. Große Projekte, auch große Trailer-Geschichten oder ähnliches, werden üblicherweise über dediziertes Mastering-Studio gehandelt. Alles, was nicht in diese Kategorie fällt, mache ich natürlich hier löwenanteilig selber. Und da habe ich einen sehr einfachen Anspruch sozusagen. Es muss vernünftig klingen und Lautstärke technisch mithalten können mit dem, was da draußen ist. Und das ist eigentlich alles, was zählt. Ich glaube, das Mastering Jeder, ich muss vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass Mastering überbewertet ist in unserer Industrie oder gerade unter Composern, so von wegen dieses große Unbekannte. Ich glaube, dass das Mixing viel, viel wichtiger ist als das Mastering, weil wenn der Mix nicht stimmt, dann bringt das beste Mastering nichts.
Ja.
Mastering ist halt nur das letzte i-Tüpfelchen. Wenn der Mix, und auch da kann man wieder sagen, der Mix ist gar nicht, ist eigentlich, es fängt schon an im Arrangement. Da werden die Grundsteine im Prinzip gelegt. Nichtsdestotrotz, die Frage war zu Mastering. Ich bin da relativ easy. Ich nutze Ozone. Ich bin großer Fan von Ozones Artificial Intelligence, sprich, dass die das Material, was du durchschickst, analysieren und dir quasi einen Startpunkt geben. Aufgrund des analysierten Materials bin ich ein großer Fan von. Und ich sag mal, 85-90% ist das eigentlich nicht mehr viel notwendig, daran zu tweaken. Ich rede jetzt von Musik, die halt normalerweise dann im TV unter Dialog läuft. Mhm. Also, dass das nicht vergleichbar ist mit einem Mastering, was ein Mixing Engineer für einen Britney Spears Song oder für einen Robbie Williams Song macht, das sollte außer Frage sein. Wir reden hier von Material, was halt in Libraries und im TV läuft und so weiter. Was ich gerne mache, ist, ich packe sehr gerne den Waves SSL Kompressor oder auch den Waves oder den SSL Comp selber, spielt erstmal keine Rolle. Jedenfalls eine Emulation dieses Buskompressors vor Ozone, um halt ein bisschen das mehr Glue ins Signal zu kriegen, wie es so schön heißt, also um das ein bisschen mehr zusammenzukleben und ein bisschen zusammengehöriger klingen zu lassen. Das sind so meine Haupttools in der Mastering-Kette. Der SSL-Kompressor und dann Ozone, abhängig vom Stil und vom Sound. Mehr braucht's eigentlich nicht, in meiner Erfahrung nach. Es ist ganz selten, dass ich noch eine EQ dazwischen packe, wobei Ozone selbst ja auch die EQ-Funktionalität hat. Aber manchmal, wenn man wirklich ganz fein eingreifen will, dann packe ich nochmal einen Farbfilter Q-Rei dazwischen, der dann halt notwendige chirurgische Eingriffe machen kann, wenn es benötigt wird. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten.
Mega. Ja, ich bin mega gespannt, was da noch kommt. Hab einen echt riesen Respekt davor, was du alles auf die Beine stellst. Allein als du schon in Deutschland warst, dachte ich, man, der gibt ja echt Gas und dann mal so locker, also in Anführungszeichen locker rüber zu gehen, fand ich schon echt alles sehr, sehr beeindruckend.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, locker, im Nachgang kam es mir auch locker vor, aber ich glaube, es war nicht so locker. Also es ist schon, klar, man muss ein bisschen hustlen, wie man so schön sagt. Also man muss schon ein bisschen was für tun, klar.
Ich habe ja nur wie die meisten dann gesehen, so, ach, ich bin drüben. Es ist natürlich selten so, dass man schreit, Mensch, jetzt habe ich das Problem und das und den Plan, ne? Und dann sieht man ein halbes Jahr, wie der andere kämpft, rüberzukommen. Und dann sieht es natürlich erstmal so einfach aus, was es dann nicht wirklich ist. Das ist dann
ja,
auch klar.
Wohl wahr.
Ja, mega, mega interessant. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und vor allen Dingen sehr, sehr offenes Gespräch. Du hast ja echt keine Geheimnisse. Das war der letzte von drei Teilen. Production Music ist nur eine Möglichkeit, als Musiker sein Geld zu verdienen. Noch mehr Möglichkeiten findest du in meinem E-Book 45 Einnahmequellen für Musiker. Wenn du den Newsletter für diesen Podcast abonnierst, erhältst du viele weitere zusätzliche Informationen, eine komplette Liste mit allen Folgen, kostenlosen Content und erhältst obendrauf das E-Book kostenlos dazu. Die Links findest du in den Shownotes.